Hallo, ich bin Eva Pyko. Ich freue mich sehr, dass du bei Stand Up Now eingeschaltet hast. In der heutigen Folge spreche ich mit Marlina Sebastian. Sie hat die Galerie Marlina gegründet. Was das Besondere an der Galerie ist, verrät uns Marlina gleich. Ich verspreche dir viel Inspiration und bin begeistert von Marlinas innovativen Gedanken. Sie hat es geschafft, nachhaltige Mode und Kunst zu verbinden. Dabei sind die sozialen und kulturellen Auswirkungen besonders wichtig. Ich wünsche dir nun viel Freude und Inspiration. So, hallo Marlina, wir sitzen hier in deiner schönen Galerie Marlina und vielleicht magst du uns einmal erzählen, was die Galerie Marlina denn ist.
Sehr gerne, Eva, vielen Dank erstmal für die Einladung. Und zwar, ja, Galerie Marlina steht für eine Modegalerie für nachhaltige Labels und Kunst. Und ja, es finden immer wechselnde Ausstellungen statt, so im 7-8-Wochen-Rhythmus. Der Fokus ist dabei immer bei einem neuen Konzept auch, ja, die Nachhaltigkeit sowie das Soziale zu integrieren. Und ja, ich habe natürlich Marken, die ich generell hier immer ausstelle im Bereich Bekleidung, Schmuck, Taschen. Und genau, dann kommen immer noch mal zusätzlich Aussteller dazu. Jetzt beispielsweise bei der Metamorphosis-Ausstellung habe ich da das Unternehmen Thiert Veenhoven aus den Niederlanden. Die entwickeln zum Beispiel ein Material aus Algen. Das sind dann immer noch mal so spezielle Aussteller, die ich dann mit reinhole für eine Ausstellung. Und genau, es ist auch mal ganz wichtig für mich, ein Gesamtkonzept zu entwickeln. Das heißt, auch die Kunstwerke und die Künstler, die dann für die jeweilige Ausstellung dabei sind, passen dann auch zum Thema. Und ja, also jedes Konzept ist immer neu. Also es ist im Bereich Malerei, Zeichnung, Fotografie, Skulptur. Also es ist immer ganz unterschiedlich. Und genau, also für mich ist einfach wichtig, dass ich mit Galerie Marlina so das Nachhaltige, das Kreative, Kulturelle und Soziale transportiere.
Wow. Und die, das Nachhaltige sind dann die Anziehsachen und die Accessoires?
Genau, also das Nachhaltige sind einmal die Bekleidung natürlich. Mhm. Also und ja, aber es geht sogar bis hin zur Kunst. Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade einen Künstler, Paul Thorsten Hahn heißt er. Mhm. Er macht aus alten Schrott sehr schöne Skulpturen aus Edelstahl und Metall zum Beispiel. Ja, und genau, also für mich war einfach der Grundgedanke war einfach die Nachhaltigkeit, weil mir war es einfach wichtig, wirklich Marken zu transportieren, die mindestens 2 von 3 nachhaltigen Kriterien erfüllen. Also es ist ja einmal das Soziale, das Ökonomische und das Ökologische. Und ich sehe einfach, dass es halt für viele Marken schwierig ist, gleich alle 3 Kriterien zu erfüllen. Deswegen ist es für mich wichtig, dass mindestens 2 Kriterien erfüllt werden. Und ja, man muss natürlich jeder Marke die Chance geben und die entwickeln sich ja auch alle weiter. Und vieles ist natürlich auch mit Kosten verbunden, weshalb man bei manchen Bereichen auch hin und wieder mal Abstriche machen muss. Also ich habe jetzt zum Beispiel nur ein GOTS-zertifiziertes Label dabei, weil einfach eine GOTS-Zertifizierung auch sehr teuer ist einfach. Und das kann sich natürlich nicht jedes Newcomer-Label auch leisten. Und dafür verwenden halt viele zum Beispiel auch GOTS-zertifizierte Stoffe. Sie dürfen aber selber dann nicht GOTS-zertifiziert sein, weil man kann natürlich einen GOTS-zertifizierten Stoff nehmen und den dann mit irgendwelchen Chemikalien oder so weiter bearbeiten. Oder zum Beispiel passt auch der soziale Aspekt nicht bei der Produktion, sage ich jetzt mal. Dann wäre das schon mal ein Kriterium, weshalb man sagt, es ist das Label an sich ist nicht GOTS-zertifiziert. Und genau, also es sind einmal eben die Bekleidung, Taschen und der Schmuck, genau.
Ja. Und die Kunst sozusagen, da kommt es dann drauf an. Das können auch
genau, also bei der
so
Kunst,
und so sein.
Genau, also das kann so und so sein. Mir ist es einfach wichtig, einen kreativen Raum zu schaffen, weil ich merke einfach, gerade durch diese Fast-Fashion-Industrie wird der Prozess des Designens auch immer schneller. Also die Designer müssen immer schneller, in kürzeren Abständen mehr Kollektionsteile entwerfen und stehen dadurch natürlich unter einem immensen Druck und meistens leidet dann eben auch die Kreativität drunter. Und ich bin selber auch mit meiner eigenen Marke Marlina Also ich entwerfe auch unter meiner eigenen Marke Malina nachhaltige Damenmode und ich hole meine Inspiration auch immer aus Museen oder hatte auch schon Kooperationen mit Museen. Bin auch bei Modenschauen, Ausstellungen und das ist ja auch genauso das Wichtige, einfach die Präsentation und wo kommt die Idee der Kollektion her, weil jeder Designer hat sich ja mal von irgendwas inspirieren lassen und deswegen ist mir dieser Bezug zu der Kunst halt sehr wichtig und mir ist es auch wichtig, Künstler hier zu präsentieren, die jetzt nicht unbedingt, ja, vielleicht auch ich sage jetzt mal, das Budget dafür haben, in größeren Ausstellungen teilzunehmen oder vielleicht nicht den großen Namen haben, ich sage jetzt mal wie Gerhard Richter, sondern auch Berliner Künstler, die seit Jahrzehnten einfach auch davon leben können, zum Beispiel hier zu zeigen. Und genau, deswegen ist mir immer so dieser Bezug auch zu Kunst sehr wichtig. Ja.
Und wie kam es dazu, der Anfang von Galerie Malina, wie kam deine Idee?
Also es war tatsächlich ziemlich genau, auf den Tag genau vor einem Jahr hatte ich die Idee dafür.
Super.
Und also es war so, ich hatte selber mit meiner Bachelor-Kollektion angefangen, im Bikini Berlin zu verkaufen in einem der Concept Stores. Und habe dann für mich auch einfach gesehen, dass dieser nachhaltige Aspekt bei den ganzen vielen Marken nicht so präsentiert wird, wie ich mir das gewünscht habe und habe aber auch alle möglichen anderen Läden, die ich jetzt in Berlin so abgeklappert habe, gemerkt, dass da eigentlich keiner wirklich dabei ist, der entweder wegen den Konditionen nicht passt, aber der mir auch einfach vom Stil her nicht so zugesagt hatte. Und ich habe mir dann einfach gedacht, okay, ich mach's einfach selber. Und da ich halt eben auch Kunstgeschichte und Theater- und Medienwissenschaften vor meinem Modedesign-Studium studiert habe, war mir einfach diese Symbiose aus beiden sehr wichtig. Also war es einfach auch naheliegend, dass das Konzept des Concept Stores eine Galerie ist. Also mir war es eben auch wichtig, diese wechselnden Ausstellungen zu haben, diese verschiedenen Kontexte. Und der Fokus liegt bei mir ganz klar auf der Qualität. Also das heißt, es sind, wie gesagt, schon immer verschiedene Künstler da, es sind neue Ausstellungen da. Also bei mir ist jetzt nicht unbedingt, also bei vielen Läden ist es ja so, dass da wirklich so jede Woche, alle zwei Wochen die Kleiderständer gewechselt werden. Natürlich mache ich das auch, aber deswegen ist der Laden für mich jetzt nicht unbedingt neu. Für den Kunden wirkt er dann neu. Für mich ist es dann eher so, man kommt hier rein und es ist eine neue Ausstellung, es sind neue Kunstwerke. Die Kollektionen werden wieder anders präsentiert. Und genau, und es war dann tatsächlich so, ich hatte dann vor einem Jahr im Internet geguckt, wo ich eine passende Immobilie finde. Und hatte dann tatsächlich in der Auguststraße was gefunden und habe mir gedacht, okay, Auguststraße ist perfekt, weil es ist einfach die Galeriestraße. Also wenn das Konzept fruchtet, dann auf jeden Fall da. Und dann war es aber so, das war dann leider etwas zu teuer. Es war auch zu groß einfach. Das wären schon mal so um die 10.000 Euro nur für Provision und Kaution gewesen. Und auch der monatliche Beitrag war dann einfach zu hoch. Ich hatte dann über meinen Freund, der selber Maler ist, noch eine andere kleine Galerie hier in der Nähe von der Auguststraße gefunden. Da wäre aber leider nur eine dreimonatige Ausstellung möglich gewesen. Ich hatte mir dann erst überlegt, dass ich das Konzept vielleicht einfach mit diesem Pop-Up-Store für 3 Monate probiere. Und wie gesagt, es wäre auch vom Raum her zu klein gewesen eigentlich. Und es wäre jetzt einfach dann, das wäre jetzt eine Möglichkeit gewesen, um einfach mal das Konzept auszutesten. Und dann war es tatsächlich so, während der Berliner Fashion Week im Januar bin ich dann hier die Straße entlang gelaufen und habe dann gesehen, dass die Galerie hier leer steht und auch ein zu vermieten Schild draußen stand mit den Konditionen und alles. Und das Witzige ist, das ist genau die Galerie, die 2 Häuser weiter ist von der ersten Galerie, die ich gefunden hatte. Und ich hatte dann am Freitagabend, weiß ich noch genau, ich hatte das Schild gesehen und am Montag sofort angerufen und habe dann mein Konzept und alles vorgestellt. Und die Sache war, es war eigentlich schon jemand anderem zugesagt. Und es war eine Galerie, die haben ja bereits in London schon eine Galerie gehabt und hatten auch den finanziellen Background einfach, der jetzt bei mir nicht so stark war, weil ich natürlich jetzt auch erst anfange. Und aber das Konzept war einfach so überzeugend, dass ja, ich dann die Zusage eben für die Galerie gekriegt habe und dann innerhalb von 5 Tagen habe ich dann den Platz hier gekriegt. Wow. Und habe dann, genau, dann war die ganze Vorbereitung alles und Ende April zum Gallery Weekend habe ich dann eröffnet. Also, wow. Ja.
Genau. Also irgendwie ja fast wie Schicksal hört sich das an, ne? Es hat sich ja alles so ein bisschen gefügt, ja, nachdem du die ja Idee hattest.
Ja, ja, ja.
Also eins nach dem anderen.
Den Eindruck hatte ich auch und es war einfach so dieses gute Bauchgefühl, es hat sich so gefügt, es war da, die Idee war da. Die Konzepte, also ich hatte mir ja vor einem Jahr schon überlegt, welche Ausstellungen ich wann präsentiere und so. Das war alles da und das hat dann einfach gut zusammengepasst, genauso wie es jetzt gut zusammengepasst hat, weil ich habe letzte Woche nämlich noch eine Zusage zu einem kleinen Atelierplatz hier in der Nähe gekriegt. Das heißt, ich habe jetzt hier auch in Mitte eine Produktion, wo ich arbeiten kann.
Ach, also,
es passt gerade irgendwie alles sein gut zusammen, genau.
Okay, da die Frage dann trotzdem,
ja,
woher kam denn dein Mut? Also ich meine, als du angefangen hast, als du die Idee hattest, mhm, und erstmal hat es ja nicht sofort geklappt mit der Galerie sozusagen, Räumlichkeit und so. Woher kam der Mut zu sagen oder die Motivation zu sagen, doch, mein Bauchgefühl, ich folge dem Bauchgefühl sozusagen? Hast du da irgendwie einen Tipp, irgendwas, was du verraten kannst, was in dir drin war sozusagen?
Also ich bin ein sehr zielstrebiger Mensch. Wenn ich wirklich was will, dann ziehe ich das durch, dann mache ich das auch. Also ich bin wirklich ein Machertyp und ich wollte das unbedingt, weil ich habe einfach gesehen und ich habe auch das Feedback von den anderen Marken, die hier sind, bekommen. Es ist einfach so, es gibt keine Läden, die hochwertige, nachhaltige Mode verkaufen und wo auch der Ausstellungskontext in die Präsentation passt, weil ich finde es toll, dass es diese Läden gibt, wo man natürlich überall, egal welches Design das ist, egal welche Preisklasse das ist, solange es nachhaltige Mode gibt, finde ich es gut, dass die Läden das auch anbieten. Aber die Sache ist einfach, man möchte jetzt nicht unbedingt sein Kleid, was jetzt um die 200-300 Euro kostet, neben ein Öko-Leinen-Shirt hängen. Das ist einfach, jetzt abgesehen vom Preis, ist das einfach vom Design her so, dieser Öko-Touch. Und ich sage auch bewusst immer nachhaltige Modegalerie und nicht Öko oder Bio oder irgendwas, sondern wirklich nachhaltig, weil diese Begriffe sind leider schon so negativ behaftet. Also man hat da sofort einfach diesen Öko-Style vor Augen aus den 70er, 80ern und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, weil die Nachfrage ist ja da. Die Leute wollen nachhaltige Mode und sagen dann, ja, aber ich finde nichts Schönes. Ja. Und das Feedback hatte ich auch von den anderen Labels und das war auch mein Antrieb zu sagen, okay, ich setze das jetzt einfach um. Und ja, deswegen habe ich es auch durchgezogen.
Ja, ich glaube das tatsächlich auch. Also ich finde auch, dass Ökomode eben hat ja noch so ein, wie du sagst, aus den 70ern oder keine Ahnung von wann das alles so, dieses, was früher nicht so in war mit Birkenstock und Könner und so und was ja alles gar nicht verkehrt ist, aber diesen Touch da wegzukriegen, also das geht hier auf jeden Fall sehr gut. Also
danke.
Das ist einfach ja tatsächlich die Stoffe, ich sitze ja jetzt mittendrin, sehen einfach so edel aus und es macht bestimmt Spaß, sich da drin zu kleiden. Das stelle ich mir so gut vor.
Ja, absolut. Also ich merke das auch bei den Kunden. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt hier nicht die Massenkundschaft. Das ist einfach so. Und hier kommen auch mehr die Leute rein, die, das ist mir auch sehr wichtig, wirklich Beratung wollen. Also das ist nicht ein Laden, wo man mal reingeht und dann ein paar Teile mal so durchgeht und dann wieder rausgeht, sondern die Kunden, die reinkommen, ich erzähle denen was zum Konzept, ich erzähle denen was auch zu den Labels, was ich zum Beispiel auch finde, was bei vielen anderen Läden untergeht, weil entweder sind es zu viele Marken, weil man ja irgendwie das Geld wieder reinkriegen muss für die Mieten natürlich und auch das Personal bezahlen muss und so weiter. Aber ich habe wirklich nur so viele Marken da, wo ich jetzt sage, da kann ich zu denen, also da kann ich darüber die Story erzählen, was zu den Qualitäten erzählen, wo die herkommen Und dieser Mehrwert ist mir einfach wichtig. Und ich merke auch, dass dieser Service bei den Kunden gut ankommt. Also ich liefere auch gerne mal was nach Hause. Das ist auch kein Problem. Da gab es auch eine ganz schöne ganz schönen Moment. Und zwar war da eine Bloggerin bei mir. Samira Jakobs heißt sie. Das ist eine Freundin von Teen von La Mouille Bleue. Die hat auch bei mir verkauft, Berliner Label. Und die hat gesagt, du musst auf jeden Fall in diesen Laden gehen. Und Samira war dann auch da. Und dann war es so, das war so direkt am Anfang. Und da hat das die Kartenzahlung hier leider noch nicht funktioniert. Und ich habe dann gesagt, hör zu, ich schicke dir eine Rechnung zu. Du schickst mir einfach einen Überweisungsbeleg und ich bringe dir das heute noch vorbei einfach. Und genau, und dann war es auch noch so, dann hat sie an dem Tag auch noch Geburtstag und einen Tag später ist sie eben in den Urlaub gefahren. Ich wollte halt auf keinen Fall, dass sie jetzt ohne das Teil in den Urlaub fährt, weil ich habe einfach gemerkt, dass sie das gerne mitnehmen möchte. Und das war dann schön, weil ich habe ihr das dann vorbeigebracht und sie hat mir dann, weil sie hatte im Pfingsten Geburtstag und sie hatte mir dann eine Pfingstrose geschenkt als Dankeschön. Ja. Und diese Pfingstrose war dann auch das erste Bild für das Plakat von der Ausstellung, was man jetzt auch gerade bei der Crowdfunding-Kampagne sieht.
Oh, cool.
Genau. Und also das ist einfach sowas, ich verbinde dann auch gerne solche Geschichten mit Kunden einfach. Und ja, das macht, denke ich, auch das Ganze so einzigartig.
Ja. Okay, und wie kam es denn, dass du denn, also wieso das Thema Nachhaltigkeit, wieso ist dir so wichtig, wie kamst du dazu, wie kamst du darauf?
Ich muss sagen, das hat wirklich sehr früh angefangen im Studium. Also ich muss zu meiner Schande auch zugeben, ich habe früher auch sehr viel eingekauft und da waren so viele Sachen dabei, die ich nie getragen habe. Und aber man musste es einfach haben, das war einfach so. Und ich habe dann im Studium gemerkt, zum ersten Semester schon Textilkunde, wie wird das eigentlich produziert, wo kommt das her, wie entsteht das? Und da habe ich für mich entschlossen, okay, das ist für mich sowas, das kann ich überhaupt gar nicht vertreten. Ich meine, die Modebranche ist ja so die zweitgrößte Verschmutzerbranche nach der Ölindustrie. Und ich habe dann für mich einfach entschlossen damals schon, okay, ich möchte mich auf Nachhaltigkeit spezialisieren und habe da eigentlich schon angefangen, für meine Kollektionen nachhaltige Stoffe zu wählen. Bin auch da schon auf Messen gegangen, Paris, London, München und habe dann auch schon angefangen, da so meine ersten Ordner mit den Materialien zu sortieren. Also am Anfang war es nur ein Ordner, jetzt sind es mittlerweile bestimmt 20, in verschiedene Kategorien geteilt, also Spitze, Baumwolle, recycelte Materialien, alles Mögliche, Leinen, Seide und so weiter. Und für jedes Thema gibt es einen neuen Ordner. Und ich habe mittlerweile jetzt so viel an Materialien angesammelt. Also es ist Wahnsinn, was sich jetzt da wirklich in den letzten Jahren so bei den Materialien getan hat. Also das Innovativste jetzt so aktuell sind jetzt so Stoffe aus Pilzen, bakteriengefärbte Materialien, und ja, oder das Apple Skin zum Beispiel, was ich jetzt auch in meiner eigenen Kollektion anbiete und auch in Zusammenarbeit mit Christine Rochletz von Lucky Nelly. Da haben wir jetzt auch so ein kleines Handycase angeboten bei der Crowdfunding-Kampagne. Das ist aus Apfelresten gemacht von dem Produzenten. Der hat sich überlegt, okay, er produziert eben diese Apfelprodukte, also Apfelmus und so weiter. Und da bleiben halt dann immer so Stiel und Kerne übrig. Und was kann er denn daraus halt machen? Und hat dann eben dieses lederähnliche Imitat entwickelt. Und es ist auch zu 100% recycelbar. Und also ich sehe gerade die Zukunft in der Nachhaltigkeit in Kombination mit dieser Innovation, also dass man wirklich auch andere Wege geht und nach neuen Materialien Wegen sucht. Also das ist so abgefahren, was es mittlerweile alles gibt. Eine Designerin aus London, die entwickelt ein sogenanntes, es gibt's ja schon, Human Leather, also Menschenleder heißt das. Hört sich jetzt ein bisschen gruselig an, aber im Endeffekt ist es einfach nur ein Leder, was aus Menschenhaaren gemacht wird. Das ist ein Produkt, was wir jeden Tag wegwerfen im Endeffekt. Und es findet da einfach nochmal eine Wiederverwertung. Und ich finde es echt faszinierend, was es da alles gibt. Und genau diese Aussteller, genau diese Materialien und das alles möchte ich hier reinbringen, weil normal findet man diese Produkte oder Unternehmen nur bei Messen, Ausstellungen oder so, was halt nur ja für das Fachpublikum zugänglich ist. Ich meine, irgendwann später haben es da mal die großen Ketten auch im Sortiment, aber das ist dann mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr das Gleiche, was es am Anfang mal war. Und dann ist es auch nur noch Massenproduktion einfach. Und ich möchte hier einfach eine Vorreiterposition einnehmen, so eine Pionierin in dem Sinne, dass ich diesen Unternehmen hier eine Plattform gebe, damit das auch an den Otto-Normalverbraucher kommt. Weil ich möchte einfach, dass es später auch mal so ist, dass Kunden hier reinkommen und sagen, ah, letztes Mal haben wir so ein dieses krasse Material gesehen oder so, oder da gab es irgendwie immer was Innovatives, die Vorträge sind immer interessant und so, und die kommen auch deswegen, also nicht nur wegen der Mode, sondern auch wegen dem Kulturellen und auch wegen den Innovationen, die es einfach in der Modebranche gibt.
Spannend, also wirklich spannend, also gerade mit diesen Alternativmaterialien, was damit ja auch alles geht und wie es vor allem, also für mich, wie sich das anfühlt, so ein Apple-Skin, sagen wir mal Handyhülle, fühlt sich ja, also ich meine, es fühlt sich richtig gut an, es fühlt sich auch nicht an irgendwie, ne, dass man auch für Reste, da haben ja manche vielleicht irgendwie komische Assoziationen, aber es fühlt sich tatsächlich gut an und sieht auch noch richtig schick aus, also insofern, okay, also das heißt schon über dein Studium oder während deines Studiums, als du gesehen hast, dass, also man könnte sagen, du warst ein bisschen geschockt über die Zustände, wie sie sind und hast gedacht, du machst jetzt mal was anderes.
Genau.
Also du bist nicht schon von klein auf schon immer irgendwie in Öko gepackt worden, ja?
Nein.
Sondern das kam dann tatsächlich über deine Arbeit.
Genau.
Okay. Ja, das ist ja echt spannend. Und auf dem Weg sozusagen bis heute, gab es so im Umfeld Leute, die gesagt haben, oh, Marlina, was machst du da? Es bringt doch alles nichts und Nachhaltigkeit ist so, wozu das Ganze und so? Oder war da Support so?
Also ganz ehrlich, das gab es noch nie. Der Support war immer sehr positiv. Also es war sogar so, dass ich dann während des Studiums noch andere Kommilitonen gefunden habe, die genauso denken. Also ich habe dann auch mit einer Freundin, mit der ich studiert habe, wir haben uns dann auch immer ausgetauscht, wer welche Materialien gefunden hat oder bestellt hat und so. Und da hat sich dann auch so mittlerweile so ein kleines Netzwerk gebildet, wo man sich dann einfach austauschen kann. Und nein, also ich habe da wirklich immer Zuspruch bekommen und ja, und daran sieht man halt auch, dass es schön ist, dass es jetzt auch so beim Mainstream, sage ich jetzt mal, auch so nach und nach ankommt.
Genau. Ja, das merkt man, ne, dass es immer mehr wird.
Auf jeden Fall. Mhm. Also es ist immer noch so, dass so diese Fast Fashion und diese Slow Fashion, sage ich jetzt mal, dass die immer noch so gegeneinander laufen, weil Fast Fashion doch immer noch viel Zuspruch kriegt. Aber es ist gut, dass halt eben die Slow Fashion halt auch immer mehr wächst. Und also letzten Endes hat nur das eine Zukunft, was nachhaltig ist. Also wird die Fast Fashion so oder so nicht von langer Dauer sein.
Und wenn du jetzt unseren Hörern einen Tipp geben könntest zum nachhaltigen Kleiden, sage ich jetzt mal. Wenn jemand noch gar nichts hat und gar nicht irgendwie sich interessiert ist, aber noch nichts hat. Wo würdest du ihm raten oder wie würdest du raten, anzufangen?
Ja, ich glaube, mein Tipp wäre da wirklich erstmal so beim eigenen Kleiderschrank anzufangen. Einfach mal zu gucken, welche Materialien sind das, von welcher Marke, wo wurde das produziert, und dass man sich da einfach Gedanken dazu macht und auch informiert. Das Problem ist halt für die Kunden auch, es ist so irritierend, weil es gibt so viele verschiedene Begriffe in der Branche, weil eben viele große Unternehmen auch Begriffe, ich will es nicht erfinden sagen, aber mit Begriffen arbeiten, die man jetzt so aus der Modebranche, wenn man jetzt einfach ganz klar sagt, das ist jetzt ein zertifiziertes Material oder irgendwie so, oder das ist so und so produziert nach den und den Standards, das ist jetzt eine KBR-Baumwolle, also Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau, dann ist es halt klar einfach. Und dann gibt es halt so Begriffe, wo man denkt, ah, okay, das klingt nachhaltig, soll Nachhaltigkeit transportieren, ist es aber halt nicht. Und deswegen ist es für den Kunden auch immer dann schwierig, da irgendwie anzufangen. Das kann ich auch total verstehen. Da aber dann wirklich vielleicht nach Marken suchen, die wirklich transparent sind. Also ich werde jetzt auch die kommenden Wochen meine eigenen Labels in den Ateliers und Produktionsstätten deswegen besuchen und da kleine Interviews machen und die dann auch auf der Webseite, Instagram, Facebook und so weiter zeigen, dass man bei mir wirklich sehen kann, okay, ich biete die und die Kollektionen von denen den Marken an und wie arbeiten die und wirklich auch das dahinter betrachten, ob das wirklich transparent ist. Und ich sag mal auch als Tipp so, Marken, die vorher nicht nachhaltig waren, die werden jetzt auch nicht einfach nachhaltig, nur weil es jetzt Trend ist einfach. Also das kann man schon mal festhalten. Und dann würde ich auch noch vorschlagen, wirklich weniger zu kaufen, weil wir haben früher auch nicht so viel Kleidung gekauft oder Mode. Und warum ist das halt jetzt auf einmal so? Es ist halt einfach durch diese Billigmarken. Ich meine, wenn jetzt ein T-Shirt weniger kostet als ein Kaffee, dann muss man sich auch schon mal überlegen, woran liegt das und kann das überhaupt preislich hinhauen? Und das ist einfach nicht der Fall. Und ich glaube, soweit muss dann schon das Bewusstsein sein, dass man sagt, das kauft man dann einfach nicht, weil es kann nur unter unmenschlichen Bedingungen produziert worden sein. Und ich denke, man merkt ja auch bei vielen also Kleidergeschäften, wenn man da reingeht, gerade bei dem Leder, wie das gegerbt ist, man merkt ja schon teilweise an dem Geruch, wie widerlich das teilweise riecht und einfach da auf die Intuition zu hören und zu sagen, okay, das kauft man dann einfach nicht, egal wie günstig es ist. Dann würde ich auch sagen, also einmal weniger kaufen und dann auch beispielsweise, es muss ja nicht unbedingt was Neues immer sein. Also es können ja auch wirklich Sachen vom Flohmarkt sein oder also es gibt auch so viele Unternehmen, die Kleidungsstücke nochmal irgendwie neu ändern, also zu was Neuem umändern, so recyceln zum Beispiel. Oder ja, gerade bei Kinderbekleidung, also die wachsen ja eh so schnell raus, also muss man da immer wirklich was Neues halt kaufen, ist da auch die Frage, wobei natürlich bei Kinderkleidung auch immer wichtig ist, dass es natürlich auch von den Materialien her keine chemischen Substanzen und so weiter hat. Also auf sowas auch achten, aber man kann natürlich auch mit einem kleinen Geldbeutel nachhaltig einkaufen, das ist absolut gar keine Frage, also von dem her, aber man muss halt wirklich mit dem Bewusstsein erstmal anfangen und wirklich nach Marken suchen, die transparent sind und ja, also ich meine, das ist ja bei den Lebensmitteln auch nicht anders, wenn man beim Biobauer die Eier kauft, ist das was anderes als jetzt irgendwo im Supermarkt und es ist bei der Mode auch nicht anders, weil da weiß man einfach, wer es gemacht hat und wo es herkommt und ja, da ist einfach die Transparenz da. Mhm.
Ja, das ist ein guter Tipp, glaube ich. Und dann spart man ja auch ganz viel Geld, wenn man nicht mehr so viel kauft und kann dann vielleicht auch mal bei Malina einkaufen.
Ja, zum also, Beispiel. Ich liege preislich natürlich schon ein bisschen höher, aber ich sag mal, so das Günstigste ist jetzt zum Beispiel ein T-Shirt für 65 Euro, ist aber GOTS-zertifiziert auch und aus Bio-Baumwolle. Und ich sag mal, lieber dann ein gutes Teil kaufen, anstatt fünf Billigteile. Mhm. Und ja, also das finde ich immer sinnvoller, weil letzten Endes ist es, wenn wir mal ganz ehrlich sind, man trägt dann doch immer nur die zwei, drei Sachen einfach. Und ansonsten die anderen Sachen sind gekauft, weil sie einem gefallen oder weil man sie entweder nur zu besonderen Anlässen tragen kann. Und letzten Endes sind es doch immer nur wenige Teile, die wir tatsächlich tragen. Und da müsste man sich halt auch Gedanken drüber machen, was ziehe ich denn tatsächlich überhaupt an? Und da wirklich auch kritisch sein und genau.
Okay, und was ich noch wissen will, du machst ja, also die Galerie Malina steht ja auch so für soziale Projekte ganz stark, ne? Da bist du ja in mehreren Sachen involviert. Du hattest mal irgendwie Mode für Kleinwüchsige hier ausgestellt. In der Crowdfunding, wozu wir dann noch später kommen, arbeitest du ja auch mit Menschen zusammen. Wie kommst du erstmal oder wie findest du die sozialen Projekte, die du dann ja sozusagen mit ins Boot ziehst und dann unterstützt? Ja, und welche sind das so? Oder was hast du schon so? Kannst du vielleicht ein paar Beispiele nennen?
Ja, also bei mir hat das auch so ungefähr vor einem Jahr angefangen. Da habe ich nämlich begonnen, Kurse im Textilbereich für Menschen mit Behinderungen zu geben. Das heißt, es geht jetzt nicht unbedingt darum, perfekt genähtes Teil am Ende zu haben, sondern es geht mir darum, so die Feinmotorik zu schulen, einfach mit verschiedenen Qualitäten und Materialien zu arbeiten, also von Watte bis Wolle, Flechttechniken. Also es ist wirklich breit gefächert und ich gucke dann auch immer, wer ist auch so auf welchem Niveau, wem kann ich was zutrauen. Für manche ist es einfach nur toll, wenn sie merken, dass man Stoffe auch reißen kann einfach und oder das so Stoffcollagen, also es ist wirklich ganz unterschiedlich und das liegt mir eben sehr am Herzen, mit diesen Menschen einfach zu arbeiten, weil die doch einfach so was Unschuldiges und Ehrliches haben. Also ich finde es auch immer schön, wenn ich dann komme zu denen und wenn wir den Kurs haben, dann umarmen sie mich erstmal oder eine wartet dann immer schon an der S-Bahn-Station auf mich. Ja. Und das finde ich einfach so, das ist wirklich so menschlich und das Arbeiten mit denen macht mir eben auch so, das gibt mir einfach so viel. Und deswegen wollte ich unbedingt auch Themen in den Bereichen integrieren, hier in den Ausstellungen. Deswegen gab es auch die Ausstellung Inklusion. Da habe ich eben Malereien und Pastellzeichnungen mein Freund arbeitet nämlich auch mit diesen Menschen, der macht aber Malkurse. Und wir haben da eben die Arbeiten hier bei mir ausgestellt, die angefertigt haben, über mehrere Jahre und genau, passen dazu dann eben auch Mode für Menschen mit Behinderungen, weil das ist nämlich auch ein ganz, ganz großes Feld. Also es gibt für Menschen mit Behinderungen wenig schöne Sachen und oder die überhaupt funktionsbasiert sind. Also das heißt, ich habe zum Beispiel einmal das Unternehmen Beskranis Couture gezeigt, das heißt im Russischen ohne Grenzen. Die hat auch schon bei internationalen Modenschauen in Russland zum Beispiel präsentiert oder arbeitet auch mit Schulen in New York zusammen. Und und das sind wirklich Teile, die sind sehr schön und die sind durch einfach so raffinierte kleine Details so angepasst, dass sie auch für Menschen, die deformierte Körper haben, tragbar sind einfach und eben auch gut aussehen. Und daran sieht man auch, dass Mode einfach etwas ist, worin man sich schön fühlen möchte natürlich. Und genau, das war einmal das eine Unternehmen. Dann habe ich noch auf Augenhöhe präsentiert. Sema Gedig ist da die Gründerin und die macht eben Mode für Kleinwüchsige. Und das war auch interessant einfach zu sehen an dem Abend der Präsentation, als dann auch Laufkundschaft vorbeikam. Die haben sich dann auch dafür interessiert und die haben dann auch dementsprechend Wissen mitgenommen. Also man hat dann zum Beispiel, also wir haben dann zum Beispiel auch Mode für kleine Kleinwüchsige und für große Kleinwüchsige gezeigt. Also das ist auch nochmal ein Unterschied, weil die Proportionen dann auch ganz anders sind. Und dass es einfach Mode auch für diese Menschen gibt, ist einfach schön. Und dass es auch Unternehmen gibt, die das eben produzieren. Und das ist mir auch wichtig, dann hier eben zu zeigen. Und dann war noch Christine Wolf da. Die hatte auch schon mal mit Biskranis Couture zusammengearbeitet. Die macht Mode für Menschen, die blind sind. Das war auch sehr interessant. Also die hat diese Braille-Schrift, also diese Blindenschrift mit Perlen aufgenäht auf die Kleidung, was natürlich wiederum ein schönes Detail war fürs Design. Und zum anderen konnten die Menschen dann lesen, welche Farbe das Teil hat, welche Größe es hat, wie man es waschen muss und mit welchem Teil es in der Kollektion noch zusammenpasst. Und das heißt, das ist wirklich dann auch auf die Zielgruppe ausgerichtet, weil sie sind natürlich blind und sie können halt das nur über diese Schrift oder durch das Anfassen natürlich erkennen. Aber wie dann zum Beispiel Farben zusammenpassen oder so, das ist natürlich nicht nachvollziehbar. Und sie hat bei mir eben auch ausgestellt. Und ja, deswegen, also für mich ist es total wichtig, auch im Bereich Mode Menschen aus diesen Gruppen zu integrieren. Ich habe jetzt daher zum Beispiel auch für die Crowdfunding-Kampagne eine Einkaufstasche entworfen. Die ist nämlich aus PET-Flaschen, also aus recyceltem Polyester angefertigt und hat dann auch das Gallery-Logo drauf. Und dieses Logo mache ich zusammen mit also Menschen mit Behinderungen in der Siebdruckwerkstatt Neukölln. Und mir ist es dann auch wichtig, die dann eben in diese Berufe auch zu integrieren, weil im Endeffekt können die auch alles, was andere können, nur es dauert halt immer ein bisschen länger oder ist einfach aufwendiger vom Prozedere und man muss Schritte halt öfters machen, bis sie dann sitzen. Aber ich finde es halt so schön, diesen Lernprozess zu sehen und also sie haben auch so diese unbefreite, also diese Freiheit einfach, also diese
Unbefangenheit.
Freude auch, diese Unbefangenheit, danke. Und das ist einfach so ein schönes Feedback, was ich dann einfach da mitnehme. Und dieser krasse Kontrast ist einfach dann diese Modebranche, die unter so asozialen Bedingungen immer wieder neue Kollektionen auf den Markt bringt. Und ich denke mir dann manchmal irgendwie so, okay, wer sind eigentlich die mit dem Dachschaden? Ist es die Modebranche oder sind es tatsächlich die Menschen mit Behinderungen? Und das ist einfach ja, also ein ganz spannendes Feld und ich glaube, man kann beides gut zusammenbringen.
Ja, total spannend. Also wirklich toll. Es ist wirklich ja, einfach toll.
Dankeschön.
Ja, wirklich. Und dann hast du ja auch, also an diesen Räumlichkeiten ist ja auch irgendwas Besonderes. So abgesehen von den
Ja,
Inhalten, die hier stehen und ausgestellt sind.
genau. Und zwar, mir war es wichtig, dass die Labels auch wie Kunstwerke präsentiert werden. Das heißt, die Kleiderständer haben einen Bilderrahmen außenrum, was das Ganze auch viel hochwertiger macht. Ich habe mich da auf Weiß und Silber fokussiert. Und ja, das Problem war, es gab zum einen auch gar keine Kleiderständer, so wie ich sie mir vorgestellt hatte. Und ja, dann war es natürlich eine Frage der Sonderanfertigung, Spezialanfertigung. Und ich habe mir da Hilfe geholt bei der JVA in Tegel und habe dann eben ja, ein Resozialisierungsprojekt damit auch unterstützt und habe da eben die Kleiderständer, die Haken und die Umkleide, also die Garderobe eben anfertigen lassen. Und ja, also beispielsweise auch der Vorhang ist aus Biobaumwolle von der Umkleide. Und ja, es ist aktuell. Ja, also genau, die Bilderrahmen sind auch noch von einem Unternehmen hier in Mitte angefertigt worden. Und ja, die Kleiderbügel sind aktuell leider noch nicht das, was ich wollte, weil auch die finanziellen Mittel da ein bisschen an der Ecke, also in dem Moment fehlen. Ich möchte nämlich gerne diese Liquid Wood Kleiderbügel für die Galerie anfertigen lassen. Die gibt es dann einmal für Oberteile und einmal für Unterteile. Und die sind eben aus flüssigem Holz gemacht, aber das ist also nicht Holz, was extra für produziert wird, sondern das sind quasi Abfallprodukte, die da verwendet werden. Und das ist mir halt eben natürlich auch sehr wichtig, dass die Kleiderbügel auch zum Gesamtkonzept passen.
Ja, das ist ja auch in der Crowdfunding. Also dafür machst du die Crowdfunding-Kampagne auch mit, ne?
Genau. Also die Kampagne ist zum einen, damit möchte ich die Einkaufstaschen natürlich umsetzen und zum anderen eben die Kleiderbügel produzieren lassen. Und es geht auch darum, weitere Ausstellungen zu finanzieren, weil es sind doch viele Dinge, die man so nicht sieht. Also es ist, fängt beim einfachen Flyer und Katalog ausdrucken an. Und so weiter, was da alles mit dranhängt und Plakate und ja und Personal und so weiter, das sind einfach alles noch so Sachen, die möchte ich dann eben über die Kampagne finanzieren.
Und die läuft ja jetzt, das können wir jetzt mal so sagen, noch bis zum 7. Dezember.
Genau.
Und den Link, den packe ich in die Shownotes,
Okay,
dass die
super,
Leute dann einfach
danke.
draufklicken können und sich sehr gerne unterstützen. Und da können sie ja unterstützen vom freiwilligen Betrag X, ne?
Genau.
Also klein oder groß, egal. Oder eben als Dankeschön gibt es eben zum Beispiel diese wunderschöne Shopping Bag.
Ne? Genau.
Oder gibt's ja aber noch andere Sachen?
Ja, also es gibt sehr viele. Ja. Und zwar habe ich noch 3 Sponsoren gewinnen können für die Kampagne. Das ist einmal Kia Carlotta, die machen veganen Nagellack. Dann ist es das, sind es die beiden Bio-Kosmetik-Produkte, also Naturkosmetik-Produkte. Einmal die Tuchmaske von Tautropfen und von Bioturm das Duschgel mit Wacholderduft. Und die haben mir eben die Artikel für die Kampagne gesponsert. Ich biete diese Artikel wiederum als Goodiebag an. Die Goodiebag, dafür habe ich auch den Stempel selber angefertigt und draufgedruckt. Also es hat auch so was Handgemachtes. Es gibt neben den Artikeln gibt es noch einen Gutschein über 5% und dann gibt es noch, also wenn man hier bei Gallery Marlina einkauft. Und bei dem Nagellack gibt es sogar noch einen 20% Gutschein für den nächsten Online-Einkauf bei Kia Carlotta. Und dann kommt noch eine Postkarte mit einem Künstlermotiv dazu. Also das ist einmal so, das sind diese 3 verschiedenen Goodiebags, die man erwerben kann. Und dann gibt es eben noch die Kleiderbügel und die Einkaufstaschen. Zu denen möchte ich auch noch ganz kurz was sagen. Also die sind so konzipiert, dass man sie auch wirklich öfters verwenden kann. Also die Idee ist jetzt auch nicht neu, aber ich habe es so konzipiert, dass die Tasche so eine kleine Innentasche hat, wo man die große Tasche reinpacken kann sozusagen. Und dann kann man diese kleine Tasche immer mitnehmen in seine Handtasche, ganz normal. Und wenn man spontan einkaufen will, also ich kenne das von mir selber, dann hat man meistens dann keine Tasche dabei. Und so kann man dann auch einen spontanen Einkauf tätigen. Und darüber hinaus ist noch ein Karabinerhaken dran mit einem Band und man kann da zum Beispiel auch seinen Schlüssel dran befestigen und wenn man da muss man den halt natürlich nicht mehr ewig in der Tasche suchen, man zieht einfach das Band raus und hat den Schlüssel sofort in der Hand. Also die Tasche ist auch wirklich so entworfen, dass man die öfters und länger verwenden kann. Genau, dann gibt es noch Dankeschön-Artikel, wie beispielsweise die Zusammenarbeit mit der Expertin für nachhaltige Mode und bewussten Lebensstil, Stella Mina. Amina ist ihr Name und Stella Mina heißt ihr Blog. Und genau, wir haben eine Kooperation, das heißt, wenn man diesen Artikel bucht, also dieses Dankeschön-Angebot, dann kann man sie hier persönlich kennenlernen. Wir unterhalten uns dann über das Thema Nachhaltigkeit. Die Unterstützer können dann alle möglichen Fragen stellen und werden dann von uns beraten. Und dazu gibt es noch, weil sie nämlich auch Fotografin ist, noch ein Shooting. Die Kunden können sich dann hier einen Look aussuchen, werden in diesem Look fotografiert und erhalten dann 5 professionelle Fotos am Ende und dann auch nochmal 20% Rabatt auf den Look. Genau, und ja, das sind jetzt so grob die Dankeschöns und natürlich auch noch das Lacinelli Handycase natürlich. Das gibt's dann auch in individueller Größe. Also man muss dann einfach mit angeben, in welcher Größe man es haben möchte. Und dann fertigen wir das auch so an. Und dann gibt es noch ein Porträt zeichnen, buchen. Da kann man dann vorbeikommen und sich in einem Look hier porträtieren lassen. Also mir war es eben auch wichtig, diesen künstlerischen und Modebereich natürlich in den Dankeschöns auch anzubieten und eben auch das Wissen. Das heißt, ich biete dann auch noch ein Seminar und oder Webinar an. Da kann man dann sich entscheiden, entweder das Seminar zu buchen, das findet dann hier in der Galerie statt, oder das Webinar, das läuft dann eben online. Und man kann dann vorher einfach Fragen stellen, Themenbereiche, die einen schon immer interessiert haben. Ich werde dann anhand dessen ein Konzept, also einen Vortrag, eine Präsentation entwickeln und die wird dann eben zur Verfügung gestellt oder hier dann im Laden präsentiert. Und da geht es einfach darum, dass Menschen sich dann von dem Fachbereich wirklich informieren lassen können. Also und selbst wenn ich die Antwort nicht drauf weiß, dann habe ich ein großes Netzwerk, wo ich weiß, wo ich nachfragen kann. Genau.
Ja, super tolle Sachen auf jeden Fall. Also es lohnt sich, da nochmal reinzugucken. Es lohnt sich auch auf jeden Fall, das Video anzugucken. Da erzählst du ja auch wirklich auf anschauliche Weise nochmal und zeigst natürlich, dann in dem Fall auch wirklich was so passieren kann. Und ich habe noch eine abschließende Frage. Ja. Und zwar, gibt es etwas, wo du sagst, also so deinen stolzesten Moment, wo du sagst, oh, das letzte ist ja jetzt ein Jahr ungefähr, so, ne? Wo du sagst, oh, in diesem letzten Jahr, also am meisten stolz bin ich auf?
Das war der Tag nach der Vernissage von der Inklusionsausstellung. Und zwar kam da ein Mann mit seiner kleinen Tochter zu mir in die Galerie. Und das Schöne war, die hatten meinen Flyer in einer Bonbon-Manufaktur hier in der Nähe gefunden. Und ich hatte mir da ein paar Wochen vorher, als ich die Flyer verteilt habe, überlegt, okay, lege ich da wirklich einen Flyer aus, weil das ist jetzt eigentlich nicht so mein Kundenkreis, und dachte halt dann auch so, naja, ist egal, und ich lege es einfach aus, und ich durfte die da auch auslegen. Und genau, und da kam dieser Mann mit seiner 6-jährigen Tochter rein, und die hatte den Flyer nämlich gesehen, als sie da Bonbons gekauft haben. Und sie musste dann unbedingt hierher kommen, weil ihr Name ist nämlich auch Malina. Und deswegen kam sie dann hier rein. Und das war dann sehr schön, weil der Vater hat dann gesagt, ja, dann such dir doch ein Bild aus. Und sie hat sich dann das Bild von Jenny Lampard ausgesucht, die leider an Gehirntumor erkrankt ist. Und genau, und das war einfach für mich so ein schönes Feedback, dass einfach auch, ja, so eine kleine Kundin dann sich dafür begeistern kann. Und das war, glaube ich, so der schönste Moment, ja.
Ja, der ist auch wirklich schön.
Ja.
ja, okay. Ich würde jetzt sagen, danke für deine Zeit, Malina.
Danke dir, Eva.
Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit der Kampagne, aber Dankeschön. Auch mit der Galerie. Und ich hoffe, dass ganz viele tolle Künstler und auch Modebegeisterte die Chance haben, das tolle Projekt zu sehen und zu unterstützen.
Vielen
und
Dank.
Und gut, dass es dich gibt.
Danke dir, Dankeschön.
Das war das Gespräch mit Malina Sebastian. Mir hat es sehr viel Freude bereitet und mich vor allem inspiriert. Und ich hoffe, dass es das Gleiche auch bei dir getan hat und dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich natürlich, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Und freue mich auch, wenn du Malina unterstützen möchtest bei der Crowdfunding-Kampagne. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich dir für heute einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wann auch immer du den Podcast hörst, und freue mich auf dich das nächste Mal.